Es reicht mir nicht, die Schultern hochzuziehen und nur zu schmatzen. Was soll das? Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Arne und ich sprechen heute über The Dark Knight, Christopher Nolan, dem zweiten Batman-Film aus dem Jahr 2008. Dies war der erste epische Film, den Christopher Nolan gemacht hat. Nicht nur aufgrund seiner Spielfilmlänge von, glaube ich, 148 Minuten. Es war auch der erste wirklich extrem teuer aussehende Film. Und Christopher Nolan würde von diesem Prinzip nie wieder herunterkommen. Das merkt man schon an Inception, The Dark Knight Rises, bei Interstellar sowieso. Das war sozusagen der große Durchbruchsfilm für ihn, von den Studios genug Geld zu bekommen, umzusetzen, was er will, so eine Art Schubumkehr, dass er jetzt sich auch Ideen überlegen konnte, was er damit macht. Vorangegangen natürlich die Erfolge von The Prestige und Batman Begins. Eigentlich hätten wir heute über The Prestige sprechen sollen, weil das in der chronologischen Rangfolge derjenige Film gewesen ist nach Batman Begins. Aber Arne und ich waren so im Batman-Fieber, dass wir jetzt The Dark Knight einfach vorziehen. Ja, den Joker wird man auch immer in Verbindung bringen, nicht nur mit Heath Ledger, der posthum einen Oscar erhalten hat. Wir haben uns schon mal in anderen Kontexten darüber geredet, dass ich es etwas affig finde, Menschen posthum mit einem Oscar auszuzeichnen, weil die davon nun wirklich überhaupt nichts haben. Aber man wird diesen Joker auch immer in Erinnerung bringen mit Hans Zimmer, der den Soundtrack gemacht hat, gleich zu Beginn sein flirrendes Geräusch, das nicht aufhört. Ich hatte Hans Zimmer mal interviewt vor 1,5 Jahren und ihn auch auf den sogenannten Shepard-Ton angesprochen, den er dort benutzt. Das ist eine Illusion, die in uns das Gefühl vermittelt, dass ein Ton oder eine Melodie immer weiter ansteigen wird, obwohl es in Wirklichkeit gar nicht passiert. Und dieses gedrechselte nach oben schraubende, das entsteht einfach, indem man verschiedene, habe ich jetzt nachgelesen, kann man sich denken, Oktaven übereinander legt und die auf unterschiedliche Weise abspielt. Das Gehirn wird dadurch hereingelegt. Man denkt, das schraubt sich immer nach oben und das spiegelt auch den Wahnsinn der Figur dann wieder.
Ja. Also ich dachte beim Wiedersehen mit der Figur des Jokers oder beim Wiederanschauen des Films, dass der Joker doch eine sehr überdrehte Figur ist und aufgrund der enormen Schminke und Verkleidung ist es keine typische Oscar-Rolle. Und Ledger wäre wahrscheinlich auch ohne Oscar geblieben, gäbe es nicht diesen posthumen Oscar. Ne? Ja, oder anders gesagt, wäre er nicht gestorben, wäre er gar nicht in die Wahl gekommen, glaube ich.
Das denke ich auch. Er erfüllt nämlich weiterhin die Tradition der ungewohnten Schurken. Das ist seine erste Schurkenrolle und Christopher Nolan hat, darüber haben wir ja schon mal Batman Begins gesprochen, diese inoffizielle Tradition, bestimmte Charakterköpfe gegen den Strich zu besetzen, wie Liam Neeson, den wir bisher nur als guten Menschen kannten, oder halt auch Matt Damon später in Interstellar. Hier ist es halt Heath Ledger und den Joker. Es ist absolut bemerkenswert, dass innerhalb von ungefähr 10 Jahren, ich weiß nicht genau, wann das war, ein Schauspieler für die Darstellung des Jokers einen Oscar bekommt. Das war ja nicht nur er, Heath Ledger 2009, sondern auch Joaquin Phoenix als Joker. Ich wüsste nicht, wann das jemals passiert sein kann. Also diese Rolle hat durchaus anscheinend das Potenzial, das bei Leuten zu verursachen. Aber so wie ich regelmäßig einen Shitstorm auf Facebook bekomme, weil ich sage, dass The Dark Knight kein sehr guter Film ist, bleibe ich auch beim Wiederschauen dabei, dass mir diese Rolle, die Interpretation Heath Ledgers, einfach nicht gefällt. Ich finde, er hat keine originären schurkischen Verhaltensweisen erfunden. Es reicht mir nicht, die Schultern hochzuziehen und nur zu schmatzen die ganze Zeit. Mm-hmm. Ich meine, also ich habe mit meinem Sohn ein bisschen die Szenen geguckt. Er fand das mit dem Bleistift sehr ekelhaft, ne? Wie er zeigt, hier zeige ich mal, wie man den Bleistift verschwinden lässt. Aber ich glaube, es hat einen Grund, warum der Film ab 18 ist. Ich finde diese Szene mit Harvey Dent mit seinem verbrannten Gesicht ekelhaft. Ich kann mir das nicht ansehen. Ich weiß nicht, was das soll. Das hätte man auch anders machen können. Aber ich will jetzt nicht zu sehr auf Aaron Eckhart rumstampfen. Ich finde es einfach von Heath Ledger nicht überzeugend und nicht originär genug gespielt.
Ja, Aaron Eckhart wiederum finde ich ganz gut in dem Film. Oder anders, vielmehr ist es so, dass ich Aaron Eckhart als Schauspieler gut finde. Deshalb finde ich ihn hier auch gut. Und es ist ja auch so, der von Jack Nicholson gespielte Joker ist in dem früheren Film oder in den beiden Filmen.
Ein Film.
Burton hat.
Ja. Nee, der zweite.
Burton ist in einem.
Nein. Also ja, Nicholson ja, ist in Nicholson einem. Im zweiten gibt es ja den Pinguin, ne? Danny DeVito ja. und Christopher okay. Walken als Max Schreck.
Ja. Ja, ja also so, Nicholson ist, finde ich, in dem Film auch nicht sehr gut, weil er auch extrem überspielt und übertreibt als Joker. Wie das Nicholsons Art ist, wenn er erstmal losgelassen ist, übertreibt er allzu gern, vor allem wenn er eine verhältnismäßig kleine Rolle hat.
Und erst genannt wurde, ne?
Ja, natürlich.
Erster also, im Billing.
Ja. Aber das war bei den Batman-Filmen natürlich so, dass da keine. Hat Keaton den Batman gespielt? Mhm. Ja,
ja
in beiden.
Ja, den ersten beiden. Also in den Burton-Batmans war das Film. Michael Keaton,
ja. genau. Naja, Michael Keaton war natürlich nicht der berühmtere Schauspieler gegenüber Jack Nicholson. Ich fand übrigens Keatons Verkörperung sehr überzeugend. Und gerade weil er nicht so wirkt, als hätte er Superkräfte.
Mhm.
Und also Keaton ist durchschnittlicher als Christian Bale. Und möglicherweise unterschätzt man seine Muskelkraft, aber bei Bale sieht man natürlich, dass er den Strapazen des Himalaya oder wo immer er da die Berge hochsteigt und den Kahn trifft, ne, dass er dem gewachsen ist. Wobei er ja dann, als er ankommt und aufgefordert wird zu kämpfen, sagt, ich bin seit Tagen und Wochen unterwegs durchs Eis, und jetzt habe ich keine Kraft mehr. Wieso soll ich jetzt noch kämpfen? Und dann tut das eben doch, indem er Liam Neeson gegenübertritt.
Ja, also
in dem ersten Film.
Genau, weil wir über die Maske gesprochen haben. Ich mag die Maske, Heath Ledgers eigentlich. Ich mag das Make-up. Eigentlich ist die Maske ja so gut, dass er gar nicht so nervös hätte spielen müssen. Jacqueline Phoenix zum Beispiel war auch kein nervöser Joker. Das ist, wir erinnern uns an die Szene, als diese inszenierte Erschießung von Commissioner Gordon gebracht wird und die Joker-Truppe sich unter die Polizisten gemischt hat. Da sieht man für einen Sekundenbruchteil Heath Ledger mit menschlicher Gesichtsfarbe angemalt, also Menschenfarbe, ja, Hautfarbe. Und das sieht fast noch schlimmer aus als mit der weißen Schminkmaske, wenn man da ihn mit normaler Hautfarbe sieht, aber angemalt, nämlich wenn man seine Narben richtig sieht. Ich mag diesen Mythos, den er um sich aufbaut, dass er nicht preisgibt, woher er eigentlich stammt, dass er jedem eine neue Geschichte erzählt. Aber dann gibt es halt diese albernen Szenen, das haben diese Bruckheimer-Filme und Con Air, The Rock und so weiter erfunden. Es gab dafür auch einen Begriff, Cool Guys Don't Look at Explosions. Das bedeutet, die Explosion findet immer im Rücken statt und man selber blickt weiter nach vorne. Eine Variation dessen zeigt der Joker auch, als er das Krankenhaus in die Luft fliegen lässt, wo er Aaron Eckhart, also Harvey Two-Face, besucht und sich auch nicht umdreht. Das ist ein Superstar-Moment, der Christopher Nolan nicht gut zu Gesicht steht. Das ist aber nicht das Einzige, was ich an dem Film auszusetzen habe. Er verpflichtet sich hier so einem Hyperrealismus, dem er diesem Fantasy-Batman aus Batman Begins, er wendet sich davon ab. Und er kehrt zwar zum Glück zurück, aber erst in The Dark Knight Rises. Das ist ein derart um Realismus bemühter Film. Deswegen hat Nolan ja auch gesagt, sein Vorbild war Heat von Michael Mann mit dem Antagonismus oder der Gegenüberstellung zweier Persönlichkeiten, die eigentlich bei weitem nicht so schattig sind wie hier Vincent Hanna und Neil Corley in Heat. Aber was mich am meisten nervt an diesem Realismus, ist der komplette erste Teil des Films. Ich habe den Film ungefähr 6 bis 7 Mal gesehen. Ich verstehe den immer noch nicht. Diese Geldtransfers in Hongkong. Die hätten auch Hongkong auch weglassen können. Das interessiert auch keine Sau. Ja, die hätten doch sofort mit Eric Roberts und dem Joker losgehen können. Ich verstehe diesen Hongkong-Episoden nicht. Ich verstehe die inhaltlich nicht. Und ich weiß auch nicht, wer das sehen will. Das interessiert auch keine Sau. Ob Christian Bale in der Lage sein muss, die Hongkonger da reinzulegen und irgendwie seine Transfers dahin zu kriegen. Oder ob er gleich gegen den Joker kämpft. Das hat keinerlei Konsequenz für das Ende, in dem es nur darum geht, setzt der Joker seinen Plan durch oder setzt Harvey Two-Face seinen Plan durch?
Aber man muss bedenken, dass Briten immer Hongkong zeigen müssen. In britischen Filmen muss immer Hongkong gezeigt werden. Und mehr noch, seitdem es nicht mehr britisch ist.
Ja.
Also es war schon sehr, sehr häufig, als Hongkong noch britisch war. Seit es nicht mehr britisch ist, ist nur noch.
War James Bond mal in Hongkong?
Oh ja.
Aber in welchem Film denn?
Ja, weiß ich nicht mehr. Aber in jedem zweiten Film wahrscheinlich. Also Hongkong muss immer.
China war ja noch nicht, ne?
Durfte
ja bestimmt nicht drehen.
Ja, möglicherweise nicht. Ja, ist auch die Frage, ob es im Film ist oder ob es tatsächlich stattfand in China.
Die Brosnan.
Also so Strafgefangenenlager und so werden gern nach China verlegt. Ne? Insofern ist es wahrscheinlich auch in Bonn-Filmen vorgekommen. Aber sogar in dänischen Filmen, ich sehe noch einmal die Serie Borgen, die vor einigen Jahren gezeigt wurde und die jetzt bei Netflix ist. Und also eine dänische Serie, in der übrigens auch Hongkong vorkommt, weil die ehemalige Premierministerin in der Zwischenzeit in die Wirtschaft gegangen ist. Und wo arbeitet sie? In Hongkong. Mhm. Dann lernt sie einen Engländer kennen. Und ist dann liiert mit dem Engländer, der den Wohnsitz in London hat. Und sie kehrt dann nach Dänemark zurück.
Ja.
Also kurzum, ich teile deine Kritik an diesem Plot, den ich zu umständlich finde. Ich finde den Film auch zu lang. Und ich erfreue mich nicht am Joker. Ich finde allerdings auch die Albernheiten von Joker, Joachim, dem späteren Joker-Film, diese Albernheiten haben mich da auch gestört. Also kurzum, ich komme schon zur Bewertung.
Ich bin noch nicht fertig, ja. Arne. Sorry, tut mir leid. Nein, ich hab noch ein paar Punkte auf meinem Zettel. Mhm. Also worüber wir schon gesprochen haben, war ja Bruce Wayne, der ist hier Video übertreibt mit seinen beiden Frauen links und rechts im Schlepptau. Darüber haben wir schon Batman Begins hingewiesen. So laufen Leute nicht rum, egal wie gönnerhaft oder egal wie playboyhaft sie sind in dieser Welt. Es wird ja auch so ein bisschen versucht, das Prinzip der Krankheit zu erklären. Einige der Gehilfen aus Arkham vom Joker, denen wird paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Auch das ist ein realistischer Zug, der sich irgendwie falsch anfühlt. Ich finde dieses Grundieren in absoluter Wirklichkeit irgendwie nicht gut. Es wird ja über Heath Ledger auch gesagt, er hat sich irgendwie verkrümelt wochenlang in seiner Bude und hat ein Joker-Tagebuch geführt, um so eine gewisse Art von Method-Acting vorzubereiten. Da gucke ich mir lieber an, in einer seiner ersten Rollen, David, wie heißt er noch? Desmalchian, glaube ich, so spricht man den aus. Late Night with the Devil hat er mitgemacht. Das ist einer dieser Paranoid-Schizophrenen aus Arkham, die zur Joker-Crew gehören und hier schon mit einem viel überzeugenderen, ekelhafteren Lächeln zutage treten, als es Heath Ledger in seiner Oscar-Rolle da gelungen ist. Dann haben wir Eric Roberts noch in so einer Art Tom Berenger-Rolle, wie wir sie in Inception sehen. Eric Roberts ja einer der meistgebuchten Männer Hollywoods, der spielt im Jahr, ich weiß gar nicht, wie man das schaffen kann, in über 40 Filmen mit.
Ja, es gab erstaunlich.
Kann man ein Porträt über ihn.
Keinen davon habe ich gesehen.
Ja. Genau, ich will noch kurz zwei Sachen. Er
ist tatsächlich der Bruder.
Von Julia.
Ja.
Ja, klar. Runaway Train und dann ist er irgendwann so abgestürzt, auch drogenmäßig, Mickey Rourke-artig und wurde dann als zu großes Besetzungsrisiko betrachtet. Tarantino wird ja gerne mal mit ihm drehen und wartet noch darauf. Vielleicht klappt es mit seinem letzten Film, dass er eine Rolle für ihn findet. Ein paar Sachen will ich noch darauf hinweisen. Es gibt sehr gute Stunts in dem Film hervorzuheben, aber Fanboys wissen, dass ist ja der LKW-Stunt, in dem sich ein LKW, also ein echter LKW, es war kein CGI, kopfüber überschlägt. Das wurde tatsächlich so gedreht. Das war recht gut gemacht. Ich finde Harvey Dents Wandlung extrem unglaubwürdig, wie er zu Two-Face wird. Und nur aufgrund der Tatsache, weil er in jedem Polizisten, sogar im Commissioner Gordon, dem nichts getan hat, einen Verräter sieht, will er per Münzwurf entscheiden lassen, ob er die Menschen leben lässt oder nicht. Das bedeutet natürlich, wenn er sagt, ja, Zufall regiert die Welt und so weiter. Ja, das ist also nichts mit dem Determinismus, auch keine religiöse Haltung. Ich nehme das Harvey Dent nicht ab, dass er zum Schurken wird, zum amoralischen Menschen, nur weil es niemand gelungen ist, Maggie Gyllenhaal zu retten. Das nehme ich ihm nicht ab. Das ist keine glaubwürdige Geschichte. Aber was ich wirklich nicht verstanden habe, wir haben ja schon über Hongkong geredet und am Anfang, vielleicht kannst du mir das mal erklären. Am Ende Lucius Fox, Morgan Freeman, Batman, das ist ja auch der moralische Übergang, wo Lucius Fox sagt, danach trennen wir uns, was du machst hier, Überwachungsstaat, das geht nicht. So ein bisschen wie ihn aus der heutigen Welt erzählt. Irgendwie bekommt ja Batman diesen Handyblick. Ich habe das nicht verstanden. Ja, diesen Sonarblick. Mhm. Ich musste das googeln und mir von Chat erklären lassen. Ich habe das damals nicht verstanden, ich verstehe es immer noch nicht so richtig. Also, ich lese mal vor, weil vielleicht gibt es ja jemanden, der so wie ich das nicht verstanden hat. Mithilfe von Lucius Fox verwandelt Batman, Bruce Wayne, jedes Mobiltelefon in Gotham in einen Sonarsender. Die Mikrofone der Handys senden permanent Schallimpulse aus und die werden von Wänden, Körpern und Objekten reflektiert. Das System setzt daraus ein räumliches Modell von Gotham zusammen. Batman navigiert darin wie mit einem allsehenden Radar. Was soll das? Nur um den Joker zu finden, müssen die so einen Quatsch mit diesen Multibildschirmen da aufbauen. Also wie kommt man denn auf so einen Technikkram? Ja. Das tut doch überhaupt nicht Not. Man hätte doch irgendwie den Joker, die finden den Joker sonst doch auch immer. Der will ja auch gefunden werden. Damit er sagt doch irgendwie, das ist ja das alte Prinzip, ich will gar nicht, dass du stirbst, Batman. Was wäre ich denn ohne dich? Weißt du, dieser klassische Comic-Antagonismus. Ja, ich habe es nicht
Nolan
verstanden.
Nolan bastelt in seiner Garage an Sonarsystemen.
Ja, was soll das? Naja, ich merke schon, du hast auch schon so wenig Lust wie ich weiter über diesen Film
zu sprechen. Naja, wir sind uns doch im Wesentlichen einig.
Ja.
Nur vielleicht bei der Bewertung nicht. Ich sage 3, das ist schon ziemlich weit unten.
Ja, ich schließe mich dir an. Ich gebe dem Film mit gutem Willen noch 3 Sterne. Es ist nicht Christopher Nolans schlechtester Film. Es ist aber auch, wenn das Wort überstrapaziert ist, mit Sicherheit sein meist überschätzter Film. Ja, es gibt schlechter. Ich finde Tenet schlechter und Dunkirk schlechter, aber das war es dann auch. Also auch mit viel gutem Willen 3 Sterne.
Ja, über Dunkirk müssen wir noch sprechen. Werden
das,
wir ja
das
auch.
Das wird noch passieren. Gut, dann war es das.
Bis demnächst, Dankeschön.
Genau, tschüss.